Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Märchen aus Tausend und einer Nacht kennt ja fast jedes Kind. Vom Koran haben auch die meisten schon mal gehört. Aber dann wird es doch eher dünn, wenn es um Leseerfahrungen mit Texten aus dem Orient geht. Der Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer Stefan Weidner ist ein hervorragender Kenner der Literaturgeschichte des Orients, die er uns jetzt in seinem neuen Buch näher bringt. Tausend und ein Buch heißt es. Und Stefan Weidner stellt es am Wochenende in Berlin im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals vor und ist jetzt schon aus Köln nach Berlin gekommen und jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen, Herr Weidner. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ihr Buch trägt ja den Untertitel Die Literaturen des Orients und Sie gehen auch dieser Frage des Begriffs gleich nach, weil ich dachte erstmal, darf man das überhaupt sagen, Orient?
Ja, eine Zeit lang durfte man es nicht sagen, mit guten Gründen, denn die Bezeichnung Orient oder das Orientalische hatte ja zwei Seiten. Einerseits wurde damit eine große Weltgegend zusammengefasst, die vielleicht sehr heterogen ist, also gar keine Einheit bildet. Andererseits wurde mit diesem Adjektiv orientalisch auch vieles abgewertet. Es gab die orientalische Despotie zum Beispiel. Die Orientalen galten früher im Kolonialismus als faul, als nicht kompatibel für die Moderne. Man musste sie erstmal zivilisieren. Das war also diese ganzen negativen Klischees, die gab und gibt es. Allerdings gibt es natürlich auch das positive Orient-Klischee. Der Orient sozusagen als Fantasieraum, ich habe es genannt, einen polykulturellen Imaginationsraum. Also ein Raum, wo man die Fantasie spielen lassen kann in einem positiven Sinne. Und das tun im Übrigen auch viele orientalische Autoren. Ja? Auch die haben sozusagen teilweise ein positiv besetztes Orientbild. Und wenn man jetzt historisch schaut, kann man feststellen, tatsächlich, es gibt einen Zusammenhang der Literaturen des Orients. Ich beschränke mich de facto auf die Literaturen der islamischen Welt. Und da lässt sich der Zusammenhang nicht leugnen. Kulturgeschichtlich, sprachlich, was die Schrift angeht, was die Motive angeht, was die Mystik angeht, all das gehört wirklich zusammen.
Islamische Welt, da ist auch so ein Klischee, was man gleich im Kopf hat, dass das dann alles auch automatisch islamische Literatur ist und religiös konnotiert. Damit räumen Sie ja auch auf in dem Buch.
Ganz genau, ganz genau. Deswegen habe ich das auch nicht genannt, eine Geschichte der Literatur in der islamischen Welt, weil dann denkt man sofort wieder in diesen religiösen Kontexten. Nein, Orient ist natürlich viel mehr als der Islam. Zum Orient gehört zum Beispiel auch das orientalische Christentum. Zum Orient gehören jüdische Schriftsteller, die auf Arabisch schreiben oder irakische Juden, die in Deutschland leben und auf Englisch schreiben oder Palästinenser, die in Israel leben und auf Hebräisch schreiben. Also auch Christen, die im Libanon leben und auf Französisch schreiben. Ausgewanderte, die in Deutschland leben. Und das Gleiche gilt natürlich für die alte Zeit. Wie gesagt, auch damals gab es schon die hebräische und die arabische Literatur standen in einem engen Wechselverhältnis. Und der Orient hatte immer auch eine säkulare und säkularisierte und geradezu auch religionsfeindliche Seite. Nicht nur die modernen Autoren sind oft sehr religionskritisch, sondern auch in alter Zeit gab es große Skeptiker, gab es Heretiker. Die ganze große Tradition der klassischen altarabischen Dichtung ist eine säkulare Tradition. Die glauben nicht an Gott. Die reden von Wein, Weib und Gesang und wie schön ihre Kamele sind. Mit Gott haben sie nichts am Hut.
Und wie wichtig ist denn für die orientalische Literatur das Erzählen? Also das ist ja auch wieder so ein Klischee. Ich höre dann danach auch gleich mit den Klischees auf. Aber dass man, wenn man mal in Marrakesch war, sitzen ja immer noch die Märchenerzähler da auf dem Marktplatz. Und wie sehr kommt das aus so einer oralen Tradition?
Das stimmt. Das gibt es immer noch. Diese Tradition ist sehr stark und sie ist real. Also, und es ist ja auch eine schöne Tradition. Wenn Sie mal eine Lesung von Rafik Shahmi gehört haben, dann merken Sie, der liest gar nicht aus seinem Buch vor, sondern er erzählt die Geschichten. Das mache ich übrigens auch. Wenn ich vortrage aus dem Buch, dann lese ich das nicht trocken ab, sondern erzähle das. Und so muss es sein. Denn das ist ja sozusagen in einer, stellen Sie sich vor, die meisten, also bis die Drucktechnik ist ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich in der islamischen Welt weit verbreitet worden. Im Grunde auch ein Effekt des Kolonialismus. Und vorher gab es nur Handschriften oder die mündliche Übermittlung. Viele Leute konnten gar nicht lesen. Selbst die Leute, die lesen konnten, sind mündlich an die Texte herangekommen. Sie haben die Texte vorgetragen bekommen. Der Koran ist ein Werk, das man nie wie ein Buch gelesen hat, das man auch heute, auch in Übersetzung, nicht wie ein Buch lesen sollte, das erkläre ich auch, sondern das mündlich vermittelt wurde. Ja, das auch nicht in der Reihenfolge vermittelt wurde. Man lernt es, man liest den Koran nicht wie die Bibel vom Anfang der Welt, von der Genesis fortschreitend bis in die neuere Zeit. Nein, es ist ein Buch, was wirklich zusammengestellt worden ist nach ganz anderen Kriterien und das muss man erstmal verstehen. Und das sind oft mündliche Kriterien. Und das macht diese Literatur aber bis heute so lebendig. Auch die heutige arabische oder orientalische oder persische, türkische und auch kurdische Romanliteratur lebt von ihrem Kontakt zum mündlichen Erzählen. Und das macht sie oft lebendiger als unsere Literatur. Und das Tolle ist ja, dass man alle diese Bücher auf Deutsch mittlerweile lesen kann. Ich spreche ja nur über Bücher, die man auf Deutsch lesen kann. Das heißt, ich kann die Geschichte der Literaturen der islamischen und orientalischen Welt erzählen, indem ich nur auf Bücher verweise, die es auf Deutsch gibt.
Und gibt es denn, trotz dieser unglaublichen Vielfalt, die Sie so schön beschrieben haben, also wer da in welchen Sprachen alles schreibt und in welchen Kulturkreisen, die eigentlich erstmal auf den ersten Blick gar nicht direkt was miteinander zu tun haben. Gibt es trotzdem da was Verbindendes, wo Sie sagen würden, da ist so eine Ästhetik zum Beispiel oder doch so eine inhaltliche Linie, die das verbindet?
Also es gibt ja das Klischeebild von der orientalischen Blumigkeit. Ich glaube, das ist ein bisschen eine westliche Projektion. Es gibt aber eine Vorliebe für Metaphern zum Beispiel. Ja? Dann gibt es natürlich die religiöse Grundierung, die keine streng islamische ist, sondern sagen wir mal eine spirituelle. Ja? Es gibt einen Weltzusammenhang, der sozusagen bei Gott anfängt und sozusagen bis in die kleinsten Kleinigkeiten des Alltags hineinreicht. Und selbst wenn die Leute nicht streng gläubig sind, merkt man, es ist eine Welt, die sozusagen die als geschlossene, als ganze und in gewisser Hinsicht auch noch als unentzauberte, also als noch verzauberte wirkt. Ja, also und das heißt nicht, dass dort die Tragik abhanden gekommen ist, auf die wir in der Moderne ja so stolz sind. Die Moderne ist ja die gebrochene Weltanschauung. Es gibt nichts mehr, ist klar, liegt klar zu Tage. Wir müssen uns immer neu orientieren. Da gibt es die große übergreifende Orientierung, die aber natürlich auch eine Orientierung am nicht unmittelbaren Materiellen ist, sondern die immer eine spirituelle Dimension hat. Und das finden Sie durchgehend, selbst bei Dichtern, würde ich sagen, die völlig säkular sind, wie zum Beispiel Adonis, ein syrischer Lyriker, den ich selbst auch sehr viel übersetzt habe, der dezidiert sagt, Gott ist tot, aber der trotzdem in seinen Werken eine spirituelle oder eine größere Dimension hat, die bei uns mir oft fehlt in der Literatur. Ja, da fehlt mir sozusagen, das ist alles sehr klein, klein und aufs Konkrete und hier und jetzt schön und wichtig. Das gibt es auch in der orientalischen Literatur, aber dieses, dass man mal über den eigenen Horizont schaut und sozusagen, wie ist eigentlich die Welt, was ist die Welt, wie ist die Metaphysik, ja, das finden wir da und das finde ich ganz toll.
Jetzt sagen Sie ja auch in dem Buch, dass es eine ganz schöne Schieflage gibt zwischen dem Orient und unserer Literaturwelt, weil die Buchgelehrten im Orient, die kennen alle die westliche Literatur, aber hier kennt kein Mensch so richtig sich aus mit dem, was Sie da jetzt uns so schön auffächern und dass Ihnen das auch ein großes Anliegen ist, das zu ändern. Glauben Sie, dass wenn wir mehr orientalische Literatur lesen, dass dann auch viele Vorurteile, die ja auch gerade diskutiert werden mit dem Islam hier in unseren westlichen Gesellschaften, dass das helfen kann, dass wir da besser mit klarkommen?
Ja, zwangsläufig. Also das geht gar nicht anders. Lesen Sie einen Roman aus der arabischen Welt, meinetwegen sehr, sehr, sehr eingängig von Ala al-Aswani, einem ägyptischen Autor, der Jakubianbau, das gibt es auf Deutsch im Lennos Verlag. Dann, da wird ganz offen gesprochen über die Situation in Ägypten, über Homosexualität, über die Islamisten, über Geschlechterungleichheit, über die Korruption, über alles. Und Sie wissen sofort, das sind Menschen, die sozusagen absolut auf unserem Niveau auf ihre Gesellschaften schauen und trotzdem natürlich mit einer Liebe, ja, wo nichts einfach so verurteilt wird. Und das ist, Sie müssen ja sehen, also diese Asymmetrie, von der Sie gesprochen haben, die Wissensasymmetrie, wir kennen im Grunde nur die Literatur der westlichen Welt oder der anglophonen Welt. Wir kennen vielleicht noch ein paar indische Autoren, die in westlichen Sprachen schreiben, aber wir kennen nicht die modern orientalischen Literaturen. Außer vielleicht ein paar Spezialisten, während die orientalischen Autoren ja alle auch mit der westlichen Literatur aufgewachsen sind. Das heißt, auch der westlichen Philosophie. Das heißt, Adonis zum Beispiel, dieser syrische Dichter, kennt die abendländische Philosophie und Geistesgeschichte und Lyrik aus dem FF. Der zitiert Heidegger, Hölderlin, alles Mögliche. Welcher Dichter von uns kann sagen, dass er deren Literatur, die orientalischen Literaturen wirklich kennt? Und damit mal die Möglichkeit zu schaffen, sich diese Literaturen erstmal zu erlesen, zu erarbeiten, überhaupt zu schauen, was es da gibt. Dafür habe ich dieses Buch geschrieben. Und wie gesagt, das Wichtige ist, alle Texte oder die ganze Geschichte, die ich erzähle, beruht auf Texten oder mithilfe von Texten, die Sie auf Deutsch tatsächlich auch lesen können, die greifbar sind.
Ja. Also können wir jetzt anfangen zu lesen, Stefan Weidner, mit Ihrer Hilfe. Vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie hier waren.
Gerne.